ARD.
Es war halt erstmal so befremdlich. Natürlich muss man das Kind erstmal kennenlernen. Und der Pflegedienst hat es dann irgendwie auch relativ so gesehen, hat gemeint, okay, also ich sehe, Sie kommen klar. Wenn noch was ist, melden Sie sich. Ansonsten viel Glück.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Bastian. Er und sein Mann Dominik haben ein Familienabenteuer gewagt, von dem viele Eltern auch zurückschrecken. Sie haben ein Pflegekind aufgenommen und ein Adoptivkind. Und während sie juristisch die Eltern ihrer Adoptivtochter sind, bleibt bei ihrer Pflegetochter ein gewisser Rest an Unsicherheit, wie sich das Verhältnis zur leiblichen Mutter entwickeln wird und welche Konsequenzen das für die Familie haben könnte. Aber erstmal herzlich willkommen, Bastian.
Guten Morgen oder hallo.
Hallo. Bastian, hat das denn immer in Ihrer Lebensplanung eine Rolle gespielt? Also Familie? Vater sein?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, also schon, keine Ahnung, Anfang 20 wusste ich ja schon, dass ich schwul bin. Hatte auch meinen damaligen ersten Freund. Mhm. Aber irgendwie war mir klar, dass ich ja halt irgendwie Papa sein will und das nur, weil ich schwul bin, das jetzt nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium sein sollte, dass ich eine Familie gründen kann.
Dann ist das ja, genau. Nun ist das ja auch immer so ein bisschen vom Partner abhängig, ne? Wie sich Richtig. Dann alles entwickelt. Wie haben Sie denn Ihren heutigen Mann, also Dominik, kennengelernt?
Ja, wir haben uns kennengelernt tatsächlich über das Internet, über die Apps, die es für schwule Männer so gibt, mhm. Hatten aber irgendwie gar kein Interesse an für sich an Beziehung oder an One-Night-Stand oder irgendwas, sondern wir wollten einfach nur Leute, Freunde kennenlernen, weil wir beide, sag ich mal, relativ einsam in Anführungszeichen in unseren Städten waren. Mhm. Genau, aber daraus ist dann eben ziemlich schnell ja eine Beziehung geworden und an für sich war damals klar, als ich ihn kennengelernt habe, dass wir wahrscheinlich nie eine Familie gründen werden, mhm. denn mein Mann hat auch Multiple Sklerose und zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn kennengelernt habe, ging es ihm eben sehr, sehr schlecht. Also mhm. da war eine richtige Deeskalationstherapie. Genau. Und da hat er damals gesagt, also er kann sich es einfach nicht vorstellen. Er ist so mit mhm. sich selbst und seiner Krankheit beschäftigt, dass er es sich nicht vorstellen kann, eine Familie zu gründen.
Also Multiple Sklerose ist ja eine ernsthafte Krankheit. Es ist dann ja keine leichte Situation, in der Sie ihn kennengelernt haben. Waren Sie sich von Anfang an sicher, dass Ihre Liebe zu ihm das tragen wird?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich habe da wenig Berührungsängste gehabt. Bei mir im Familienumfeld gibt es eben auch eine querschnittsgelähmte Person. Und also natürlich ist es herausfordernd, ja, braucht man nicht mhm. drüber streiten, aber ich hatte da jetzt keine Angst. Mhm. Also ich habe gedacht, das schaffen wir auf jeden Fall und habe mich da auch dann auf die Beziehung eingelassen.
Und Sie haben gesagt, am Anfang war dieses Elternsein noch nicht Thema, ne? Auch weil die Krankheit ja im Vordergrund stand. Genau. Wann ist diese Idee, die Sie ja schon mit Anfang 20 auch in sich hatten, wann ist die dann doch wieder aufgekommen? In welcher Situation?
Das war tatsächlich unser erster Hochzeitstag, den wir mit Freunden in Hamburg verbracht haben. Und zu der Zeit wurde dann diskutiert, dass die Ehe für alle kommen soll, also die Ehe geöffnet werden soll, auch für homosexuelle Paare. Und damit war gleichbedeutend, dass man eben auch als schwules Paar Kinder adoptieren könnte. Mhm. Und zu der Zeit hat sich mein Mann auf der Arbeit nicht sehr wohl gefühlt, hatte da Vorgesetzte, die ihm so ein bisschen Steine in den Weg gelegt haben. Und dann habe ich so aus Spaß gesagt, Mensch, dann wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, eine Familie zu gründen. Und das war eigentlich nur so ein Spruch, den ich angebracht habe. Aber er hat gemeint, ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht.
Aha. Mhm.
Genau, also es war so unabhängig voneinander, dass wir diesen Gedanken hatten. Und auch wenn es bei mir jetzt erstmal ein witziger Spruch war, war natürlich ein ernster Hintergrund schon da, ja.
Ja, und war dieser Spruch dann wie so ein Stein, den Sie ins Wasser geworfen haben und der dann so langsam seine Kreise zieht? Oder sind Sie dann direkt in Aktion übergegangen und zum Jugendamt?
Also es sind relativ schnell dann in Aktion übergegangen. Mhm. Ich habe mich dann beim Jugendamt gemeldet, hier bei uns in der Gegend. Ein relativ kleines Jugendamt in dem Sinn, ja, weil mhm. vom Land.
Und wie lief der erste Kontakt zum Jugendamt?
interessant, sage ich es mal so.
Ja.
Ich hatte da eben angerufen und habe gesagt, hier, wir würden uns interessieren, ein Kind zu adoptieren. Dann waren natürlich erst ein paar Fragen vom Jugendamt und haben auch gesagt, okay, also wir müssen uns mal persönlich kennenlernen, da kommen Sie mal zu uns ins Amt, machen wir einen Termin aus. Und den habe ich dann auch gleich vereinbart. Und so Abschlusssatz von mir war, also übrigens, dass Sie sich nicht wundern, ich werde mit meinem Mann kommen, also wir sind zwei Männer.
Mhm.
Und die Dame vom Jugendamt dann nur so, aha. Und da dachte ich schon, okay. Hier, das Dorfleben schlägt zu.
Ja.
Aber lustigerweise genau das Gegenteil ist eingetreten, als wir dann da vor Ort waren. Die waren super freundlich, die waren natürlich so ein bisschen neugierig. Aha, jetzt zwei Männer, das ist das erste Mal bei uns. Haben uns aber da komplett willkommen geheißen und uns jetzt nicht irgendwie spüren lassen, dass wir besonders sind in dem Sinn oder ne, abfällig, dass sie wären.
Mhm.
Also es war ja doch sehr positiv.
Es waren doch eher offene Arme, die sie da empfangen haben.
Genau, zum Glück.
Ja. Mhm. Sie haben gerade über Adoption gesprochen und ich habe am Anfang gesagt, dass Ihre ältere Tochter ja ein Pflegekind ist. Waren Sie denn von Anfang an klar darüber, Sie beide, dass Sie das wollen?
Nein. Also für uns war schon erster Weg, wir wollen Adoption, sind dann natürlich auch vom Jugendamt beraten worden und die haben uns dann erklärt, dass bei uns in der Gegend, also die Chance, ein Adoptivkind zu bekommen, zu etwa bei 10 Elternpaare auf ein Adoptivkind liegt und sie haben so in etwa 1 bis 2 Adoptionen im Jahr.
Mhm.
Und bei Pflegekindern sieht es eben ganz anders aus. Da ist das eben eher so, dass auf 10 Kinder ein Elternpaar in etwa kommt. Also da waren die Chancen dann einfach viel höher und unsere Meinung zu Pflegekindern war auch erstmal so, ja okay, man hat die Kinder dann über die Woche und baut sie auf und am Wochenende gehen sie dann zurück in die Ursprungsfamilie und da wird dann quasi die ganze Arbeit wieder zunichte gemacht, die man über der Woche geleistet hat.
Ja, und vor allen Dingen vielleicht auch, ne, man investiert Gefühl, man baut Nähe auf, baut Liebe auf und dann weiß man nie, ob die Mutter oder die Eltern das Kind wieder haben wollen. Steckte das auch so drin?
Natürlich auch,
genau.
Aber dann wurden wir eben beraten, dass es eben diese Kurzzeitpflege gibt und Langzeitpflege. Also Kurzzeitpflege bedeutet, wenn Kinder in Obhut genommen werden, aus ihren Familien rausgenommen werden, da muss ja auch viel passieren, bis das mal geschieht, ja. Aber dann kommen die erstmal in eine Kurzzeitpflege, bis die Sachverhältnisse geklärt sind. Können die Eltern sich wieder fangen? Kann da irgendwas gemacht werden, dass die Kinder wieder zurückkommen? Oder ist die Situation einfach so verfahren, dass Kinder also für immer aus der Familie rausgenommen werden müssen? Und dann kommen sie eben in die Langzeitpflege. Genau, und Langzeitpflege bedeutet eigentlich, dass ja, sie eigentlich schon für Dauer dann da sind.
Ist auf Dauer angelegt zumindest.
Genau.
Jetzt ist es ja so, Sie haben diesen Spruch zu Ihrem Mann gesagt, er hatte die gleiche Idee. Und Sie haben dann schnell gehandelt, ne? Waren schnell beim Jugendamt. Aber das eine ist ja, diesen Wunsch zu haben und in Aktion zu treten. Aber man weiß ja dann nie, wann tatsächlich eine Nachricht kommt. Ne? Erklären Sie mal und erzählen Sie mal in Ruhe, wie das war. Wie, in welcher Situation haben Sie dann diese Nachricht bekommen?
Also wir mussten diesen ganzen Prozess durchleben. Der dauert ja circa ein Jahr. Das ist auch so angelegt, dass es so lang dauert, weil eben eine Schwangerschaft simulieren will. Ja, und dann hieß es Mitte Januar, okay, in dem Nachbarlandkreis gibt es ein Mädchen und da brauchen sie dringend Pflegeeltern. Wir sollen uns da mal bewerben. Genau.
Ist das dann ein Anruf, den man bekommt oder ist das eine Mail oder nur damit ich mir das so vorstellen kann, wie das bei Ihnen?
Das war in dem Fall ein Anruf.
Ja.
Bei uns, genau. Von unserem zuständigen Jugendamt.
Ja, und wie ging es dann weiter?
Dann haben wir uns eben bei dem anderen Jugendamt vorgestellt, telefonisch. Und dann sollten wir eben da erstmal zum Antrittsbesuch kommen, dass man sich da mal kennenlernt. Ja, und dann ging das alles super schnell, weil unsere Tochter eben in der Kurzzeitpflege war und da ziemlich fix raus musste. Und also bei uns ist es nicht so so bilderbuchmäßig abgelaufen. Ja, normalerweise hat man da so eine Anbahnungsphase, wo man das Kind über Wochen quasi in der Pflegestelle kennenlernt. Und dann werden irgendwann so die Rollen getauscht. Ja, also dann wird es immer mehr ausgedehnt. Bei uns war es halt so, dass es hieß, okay, hier ist das Kind, das braucht jetzt Eltern. Und wir haben jetzt nicht mehr die Möglichkeit, dass sie das Kind vorher kennenlernen. Also wir würden es ihnen quasi am Donnerstag bringen. Und wenn es klappt, dann klappt's. Ansonsten nehmen wir es halt wieder mit.
Also an diesem Donnerstag, das war dann die erste Begegnung mit...
Genau, also war dann zwischen, also eine Woche zwischen dem ersten Termin im Jugendamt und als dann der Pflegedienst bei uns stand vor der Haustür mit der Babyschale mit dem kleinen Mädchen darin.
Und da war das kleine Mädchen und an dem Tag sollte sich dann quasi auch schon entscheiden, ob es bleibt. Habe ich das richtig verstanden? Wow, ja, also das ist natürlich eine besondere Situation. Wie war das denn dann, als das Mädchen mit der, als das Baby, oder wie alt war sie denn?
Ein halbes Jahr war sie alt.
Ein halbes Jahr. Wie war, beschreiben Sie mal genau, wie dieser Moment war, als Sie sie zum ersten Mal gesehen haben?
Also es ist irgendwie ganz surreal gewesen. Wir waren gerade dabei, eine Wickelkommode aufzubauen. Der Pflegedienst war ein bisschen zu früh dran, dann klingelt es an der Tür und dann stand neben da und es war halt erstmal so, wie fehlen die Worte, also es war so befremdlich auf der einen Seite, aber so voller Vorfreude auf der anderen und natürlich muss man das Kind erstmal kennenlernen, ja, es war so leichte Berührungsangst erstmal da, weshalb...
Also standen Sie dann erstmal drumherum? Also jetzt mal ganz praktisch gefragt, ja, genau. Wie kann ich mir das vorstellen? Also Sie haben so geguckt beide?
Wir haben so geguckt,
wahrscheinlich
genau.
Wahrscheinlich gestrahlt.
Haben die zwei vom Pflegedienst mit ins Haus gebeten, dann haben wir uns an den Tisch gesetzt und die Kleine lag dann die ganze Zeit so in der Babyschale. Mhm. Die ist auch im Auto eben eingeschlafen gewesen und war dementsprechend noch nicht so ganz fit. Mhm. Ja, und dann hat sie uns halt so beobachtet und dann sagt Dominik so, naja, vielleicht sollte ich sie mal rausnehmen. Dann meint der eine vom Pflegedienst, ja, das ist eine gute Idee.
Ja. Ja.
Genau, und dann war sie zuerst bei Dominik auf dem Schoß und hat sich so ein bisschen neugierig umgesehen und die Situation begutachtet. Und ja, kurz darauf durfte sie dann zu mir auf die Arme und dann haben wir schon gemerkt, okay, also das passt für uns. Ja, also so die Chemie stimmt. Mhm. Und der Pflegedienst hat es dann irgendwie auch relativ so gesehen, hat gemeint, okay, also ich sehe, Sie kommen klar. Wir haben uns ja eigentlich 4 Stunden für Sie Zeit genommen. Wir würden mal hier nebenan ins Restaurant gehen und unseren Bericht schreiben. Wenn noch was ist, melden Sie sich. Ansonsten viel Glück.
Wow, das geht ja schnell. Heißt das, sie sollte dann gleich da bleiben? Oder?
Genau, sie ist dann gleich da geblieben. Sie kam damals kurzzeitig vorher aus dem Krankenhaus, weil sie ein Problem hatte. Und dann mussten wir jetzt dann nochmal zum Kinderarzt und mussten abklären, ob sie noch weiter Medikamente nehmen muss. Mhm. Also musste man erstmal auf die Schnelle einen Kinderarzt suchen und noch einen Termin bekommen. Sind so richtig gleich reingestoßen worden ins Elterndasein.
Ins kalte Wasser
genau.
Ja, haben Sie nicht gerade gesagt, Sie waren noch dabei, die Wickelkommode zu bauen? Also waren Sie denn schon mit allem vorbereitet? Das ging ja dann doch sehr schnell.
Ja, es war eine Woche, ne? Also wir hatten natürlich Unterstützung aus dem Umfeld, die uns geholfen haben. Aber ja, bei uns war es dann nach dem ersten Jugendamtsbesuch, war uns klar, okay, also die Chance besteht einfach, ja. Wir haben einfach mal das Allernötigste gekauft, was man so brauchen kann. So die ersten Klamotten, haben ein Bett von einer Freundin organisiert, eben die Wickelkommode gekauft. Also so, dass man so eine kleine Grundausstattung hatte. Genau, und das hat uns dann auf jeden Fall den Popo gerettet, dass wir alles da hatten.
Wie waren denn dann die ersten Tage? Also ich stelle mir das ja wirklich, das kam jetzt so kurzfristig, erst standen sie drumrum, dann haben sie sie ja zu sich genommen, in den Arm genommen, auf den Arm genommen, die Formularien, also die Formalitäten wurden erledigt, ja, und dann war sie ja da. Können Sie dieses Gefühl der ersten Tage noch zurückholen? Wie war das?
Ja, es war auf jeden Fall sehr aufregend, weil ich hatte dann auch noch Geburtstag am Tag drauf und hatte im Jugendamt dann auch schon gefragt, okay, also es war jetzt halt alles irgendwie geplant mit Feier und so, ob ich die absagen soll lieber. Ach, nö, das können sie schon machen. Die Kleine ist Trubel gewöhnt. Und also dann waren wir quasi am ersten vollen Tag, wo sie dann da war, eigentlich damit beschäftigt, also so Kindersitze und Hochstuhl und was man noch alles hat, ein bisschen aufzubauen, weil die kam erst die Lieferung an dem Tag und halt Geburtstag vorbereiten. Die ersten Nächte waren tatsächlich sehr anstrengend, weil sie dann nachts immer abends viel geschrien hat und geweint hat, bis sie in den Schlaf gefunden hat. Das war schon ein bisschen herausfordernd am Anfang. Aber ja, dann am nächsten Tag hatte ich dann ja die Feier, Geburtstagsfeier, und wir hatten extra vielen nicht gesagt, dass wir jetzt ein Kind bekommen haben. Und dann habe ich halt immer die Tür aufgemacht mit dem Baby in der Babyschale oder in der Trage vor mir. Und es war für viele schon echt eine Überraschung und haben sich natürlich alle gefreut. Und ja, war einfach eine wunderschöne Zeit, auch wenn sie natürlich von den Nächten her schon beginnend sehr anstrengend war.
Wenn Sie sie so vorgestellt haben, haben Sie gesagt, schaut her, das ist unsere Tochter? Oder haben Sie gesagt, schaut her, und sie dann beim Vornamen vorgestellt? Wie
also
war
Sie
das?
Haben schon von unserer Tochter gesprochen.
Von Anfang an?
Also, ja, es war uns klar, das muss so sein. Also auch von der Vorgeschichte her war es relativ klar, dass sie nicht mehr weg muss. Also natürlich gibt es immer Fälle, wo es passiert, ja, und man ist nie da 100% sicher. Aber ja, wenn man da mit angezogener Handbremse losfährt, dann finde ich, kann es auch nichts werden. Also all in.
All in.
Und all in.
Was wussten Sie denn über die leiblichen Eltern? Und hatten Sie Kontakt auch zu denen?
Also zu dem Zeitpunkt hatten wir keinen Kontakt. Wir wussten, dass die leibliche Mutter sehr jung war und dass sie schon mehrere Kinder hatte, dass sie jetzt quasi die jüngste war. Ja, und dass sie auf jeden Fall mit Drogen zu tun hatte und dass sie keinen festen Wohnsitz hatte. Genau, das war so die
Das waren die Grundeckpunkte, und Sie hatten den Eindruck, okay, weil die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind, läuft es auf diese dauerhafte Zeit mit Ihnen hinaus, und das hat Ihnen auch eine gewisse Sicherheit gegeben.
Genau.
Wie früh haben Sie denn versucht, Ihrer Tochter zu erklären, dass sie nicht mit ihren leiblichen Eltern aufwächst?
Eigentlich von Anfang an. Also es wird einem ja auch von diesen Kursen, die man belegen muss, geraten, quasi vom Wickeltisch an offen drüber zu reden, dass da jetzt auch bei den Eltern keine Barriere entsteht, nicht drüber reden zu wollen. Und dann ist es nun mal einfach so, dass wir zwei Männer sind, und es ist so ein bisschen offensichtlich, dass wir halt nicht die Mama sind.
Ja, ja.
Stimmt. Und von daher war es für uns jetzt nie ein Thema, dass wir da irgendwie gestruggelt haben. Also wir haben es von vornherein immer erzählt, ne, so, deine Mama kann leider nicht auf dich aufpassen, die hat dich aber trotzdem lieb, aber sie hat uns eben gefragt, oder das Jugendamt hat uns über sie gefragt, ob wir auf dich aufpassen wollen und dich genauso lieb haben wollen, wie seine Eltern tun würden. Und genau, das weiß sie auch, und da ist sie auch ziemlich fein mit.
Ich stelle mir jetzt vor, sie haben sich dann so langsam eingerichtet mit ihr. Und ja, es wechseln sich ja immer vielleicht auch erholsamere und anstrengendere Zeiten ab. Das ist ja von Entwicklungsstufe zu Entwicklungsstufe auch unterschiedlich. Wie kam es denn dann bei Ihnen beiden zu der Idee, über ein zweites Kind nachzudenken?
Tatsächlich kam das dann eher von meinem Mann, von Dominik. Ich bin Einzelkind, von daher war bei mir jetzt der Drang nicht so groß, in Anführungszeichen, auf ein zweites Kind. Aber er hat eben eine Schwester und hat sich immer vorgestellt, also wenn, dann müssen es also mindestens zwei Kinder sein. Und ja, ich habe das erstmal so ein bisschen sacken lassen. Also die Große kam dann ja eben im Februar. Man muss auch sagen, es war der Februar, wo Corona angefangen hat. Das war für uns natürlich als Familie auch nochmal eine tolle Zeit, weil wir keine Langeweile hatten wie so andere und Brot backen mussten, sondern wir hatten halt unsere Aufgabe und konnten uns so halt richtig gut kennenlernen. Also es war der Vorteil daran. Ja, und dann so circa nach einem Jahr hat Dominik eben den Wunsch geäußert, und dann hat es bei mir nochmal so bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bis ich gesagt habe, okay, lass es uns wagen. Und ja, haben dann auch im Jugendamt Bescheid gegeben, wir wären wieder bereit. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Es hat, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert dann, wo wir gesagt haben, okay, wir lassen jetzt unserem Jugendamt einfach mal die Zeit zu gucken, was gibt es an Pflegekindern bei uns eben, die vermittelbar wären für unsere Familie. Und wenn sich da nichts tut, dann fangen wir wieder an, bei anderen Jugendämtern an die Tür zu klopfen. Und dann habe ich durch Zufall einen Online-Bericht gelesen, dass ein Jugendamt hier auch aus der Gegend ganz dringend Pflegeeltern sucht, denn durch Corona gäbe es eben so viele Inobhutnahmen wie nie. Und ja, das habe ich Dominik dann mitgeteilt und habe gesagt, so, wir können ja da mal dann auch Bewerbungen hinschreiben, weil wir haben uns tatsächlich so ein bisschen in den neuen Bundesländern hauptsächlich fokussiert am Anfang, weil wir eben gehört hatten, dass es da ziemlich viele Kinder gibt. Mhm. Ja, und was würde ich sagen, wir haben da dann angerufen, also Dominik hat da angerufen, hat die Bewerbungsunterlagen dann hingeschickt. Und ich glaube, so eineinhalb Wochen, zwei Wochen später ruft dann unser Jugendamt an. Ja, hallo, wollt mal hören, wie es geht. Und hat sich denn die Frau aus dem anderen Jugendamt schon mal bei Ihnen gemeldet? Haben Sie mit der schon mal Kontakt gehabt? Und Dominik so, ja, ich habe mit der gesprochen und war alles gut. Und sie haben uns kennengelernt und war sehr aufschlussreich und also ganz nettes Gespräch. Mhm. Aha, also wissen Sie, dass es da ein Kind gibt?
Aha.
Und Dominik so, nein. oh, es tut mir leid, da habe ich jetzt der Kollegin vorgegriffen. Das wollte ich nicht, so auf die Art.
Mhm.
Und naja, jetzt warten Sie mal ab, bis es sich die Dame eben meldet. Und dann hat es nochmal, glaube ich, 3-4 Stunden gedauert und dann hat die sich gemeldet und hat uns eben erzählt, dass es da ein ungeborenes Kind gibt, das dringend Eltern braucht und das in circa 2 Wochen geboren wird. Und ja, wir wären quasi ihr Favorit, möchten uns kennenlernen. Und dann sind wir 2 Tage später dahin gefahren, haben uns persönlich kennengelernt, haben auch unsere Große mitgenommen, dass sie die eben mit kennenlernen und so in Interaktion sehen. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, für sie passt das. Und es war, glaube ich, auch ein Donnerstag. Und am Dienstag war die Geburt angesetzt.
War denn da schon klar, dass es um eine Adoption geht?
Es wurde uns damit geteilt, genau, dass es da eine Adoption eben sein wird, dass da die Verhältnisse so klar sind, dass es auch eine Adoption ist.
Ja.
Und dann haben wir gefragt, okay, wir wissen ja, dass die Jugendämter sich immer ganz gern die eigenen Kandidaten erstmal besetzen, die sie so auf der Liste haben. Und sagt sie, ja, machen sie tatsächlich auch, aber wie es der Zufall so will, bei ihnen gibt es aktuell keine Adoptivbewerber, die sind alle selbst irgendwie schwanger geworden. Hm. Und ja, sie waren einfach von unseren Unterlagen so angetan und begeistert, dass halt die Wahl auf uns gefallen ist.
Und wie war da die erste Begegnung mit ihrem Kind? Die war ja dann offenbar sehr früh.
Die war sehr früh, genau. Also es war die Geburt eben angesetzt für Dienstag früh. Und dann sollten wir so circa 3 Stunden später da ins Krankenhaus kommen. Und ja, wir natürlich total aufgeregt und nervös. Was ist, wenn die sich doch noch anders überlegt, die Mutter? Mhm. Und das Risiko besteht ja einfach, ja. Haben uns da mit der Dame vom Jugendamt eben auch getroffen, bei den beiden, und sind dann da in ein Zimmer geführt worden. Und da lag dann eben ein kleines Baby in einem Babybettchen mit einer blauen Mütze.
Mhm.
Und die Damen sind dann erstmal so in dem Durchgang stehen geblieben vom Jugendamt. Und oh, ach Gottchen, ach wie süß. Und wir so hinten dran und haben gar nichts gesehen und so, Entschuldigung, dürfen wir auch mal, bitte.
Ja, wussten Sie denn, ob es ein Junge oder ein Mädchen sein sollte?
Nein, wussten wir nicht.
Okay.
Und dann erstes Ding war eben so, eine blaue Mütze und der Body war, glaube ich, auch blau. Na, es wird jetzt ein Junge sein. Und dann war da aber so ein Schild, da stand unser Nachname drauf und das Geschlechtszeichen. Mhm. Und dann musste ich erstmal überlegen, warte mal, das ist doch jetzt nicht das Zeichen vom Jungen, oder? Mhm. Oder doch?
Mhm.
Und dann so, nee, das ist ein Mädchen. Genau. Und aber war voll fein für uns. Dadurch, dass wir schon ein Mädchen hatten, wussten wir, auf was wir uns einlassen.
Und war da auch gleich von Anfang an so ein stimmiges Gefühl bei Ihnen da?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Mhm.
Also natürlich ein Neugeborenes hat nochmal irgendwas ganz Spezielles an sich. Mhm. Also es sieht ja auch erstmal nicht so nach Baby aus, ja. Mhm. Noch so ein bisschen zerknautscht, aber trotzdem so klein und zerbrechlich. Mhm. Aber trotzdem war sofort klar, also dieser kleine Mensch gehört zu uns. Mhm. Und das Schöne in dem Fall war tatsächlich, dass wir ihr auch den Namen geben durften. Die leibliche Mutter wollte ja quasi nicht wissen, welches Geschlecht das Kind hat und wollte auch keinen Namen vergeben deswegen. Mhm. Und ja, es war einfach auch ein schönes Erlebnis, den Namen selbst schenken zu dürfen.
Wenn Sie das so sagen, und Sie haben ja auch gesagt, man ist ja schon aufgeregt, ob die Mutter es sich nicht noch anders überlegt. Dahinter steckt ja offenbar auch keine leichte Geschichte, ne? Wenn eine Mutter dann das Kind abgibt und man weiß nicht genau, was vorher war, man weiß nicht, was die Probleme dieser Mutter waren, aber sie hatte es 9 Monate in sich und ich stelle mir das nicht leicht vor. Sind diese Gedanken, wie präsent sind diese Gedanken auch an die Mutter bei Ihnen gewesen und auch heute noch vielleicht?
Ja, sehr. Ja? Mhm. Also natürlich eine tiefe Dankbarkeit, dass die Mutter diesen Weg gegangen ist und uns eine Familie ermöglicht hat. Auf der anderen Seite auch tiefen Respekt dafür, so eine Entscheidung zu treffen, denn die ist sicherlich keine leichte. Unsere Tochter hat eben von ihrer Bauchmama noch einen Brief mitbekommen und auch einen Brief an uns Eltern. Und ja, in dem Brief für unsere Tochter steht: liebes ungeborenes Kind. Ich glaube, gleich im ersten Satz: bitte such nicht nach mir. Hm. Ich werde nie die Mutter sein können, die du verdienst, so auf die Art. Also den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das ist halt so ein Satz, den haben wir gelesen. Da bleibt dann erstmal kurz der Atem weg und standen die Tränen in den Augen.
Hm. Kennt Ihre jüngere Tochter diese Zeilen schon?
Nee, ne? Das weiß ich noch nicht, genau. Mhm. Also sie weiß auch, dass sie eben eine Bauchmama hat und dass wir von ihr nichts weiter wissen. Mhm. Also nicht viel zumindest. Im Gegensatz zur Großen, da besteht ja mittlerweile ein Briefkontakt. Mhm. Wir haben sie versucht, kindgerecht zu erklären, warum das so ist. Und sie ist auch immer ganz happy, wenn wir ihr so erzählen, dass wir uns sie so gewünscht haben und sie über alles lieben und dass sie dann eben zu uns gekommen ist. Und dann sagt sie mir: oh ja, aber Papa, Papi, ich hab euch lieb. So, ne? Also die ist da ja noch in dem Alter, wo sie sehr
kindlich
hinnimmt.
Ist es richtig, dass Sie dann für Ihre jüngere Tochter auch selbst einen Vornamen wählen konnten? Also einen Namen wählen konnten? Ja.
Genau, den durften wir selbst wählen.
Ja.
Das war einfach super schön, auch wenn wir tatsächlich ein Problem hatten, einen Mädchennamen zu finden. haben wir uns ein bisschen schwerer getan als bei jungen Namen, aber sie hat jetzt so einen individuellen Namen, wo jeder sagt: so, boah, ist der schön, den habe ich ja noch nie gehört.
Ja.
Dass wir immer wieder so, wenn wir den Namen aussprechen, auch denken so: wow, alles richtig gemacht, das passt. Ja.
Normalerweise würde ich jetzt nach diesem Namen natürlich fragen, aber Sie sagen ja, Sie wollen die Vornamen der Töchter lieber nicht nennen, auch nicht Ihren Nachnamen. Womit hat das zu tun, damit ich das verstehe? Worauf nehmen Sie da vielleicht auch Rücksicht?
Also natürlich auf die Kinder in erster Linie. Und dann ist es ja bei der Großen, dass sie ein Pflegekind ist und halt Datenschutz da nochmal eine andere Rolle spielt. Das ist auch vom Jugendamt so gewollt, dass da eben nichts mitgeteilt wird, wie die Kinder heißen und nicht so viel Privates.
Trägt denn Ihre Adoptivtochter jetzt auch ihren Nachnamen? Nur nochmal nachgefragt.
Genau, die trägt mittlerweile, oder was ist mittlerweile, die trägt auch bei uns seit Anfang an unseren Nachnamen. Ja. Auch das ist außergewöhnlich.
Aber bei der Älteren ist das nicht der Fall, ne?
Tatsächlich noch nicht, aber so wie es aussieht, wird es bald der Fall sein.
Wie ist das denn, wenn es für die beiden unterschiedlich ist? Haben die schon mal danach gefragt, warum das so ist?
Ja, also für die Große ist es schon so: warum heiße ich denn jetzt anders wie ihr? Haben wir natürlich auch erklärt, warum das so ist, aber jetzt ging es eben um die Namensänderung und dann haben wir sie auch gefragt: möchtest du so heißen wie wir? Und dann hat sie gesagt: ja, das will sie gerne. Die Ursprungsmutter oder Bauchmama, die hatte halt so ein bisschen Bedenken, den Namen aufzugeben anfangs, weil sie gedacht hat, sie verliert dann irgendwie so alles zu ihrer Tochter. Aber dadurch, dass wir relativ offen da sind, auch mit Thema Umgängen und Briefkontakt, ja, hat sie, glaube ich, auch diese Zweifel dann verloren und hat jetzt dann die Einverständniserklärung gegeben, dass sie unseren Nachnamen tragen darf.
Wenn Sie von Anfang an ja selbstverständlich mit diesem Thema umgegangen sind, dass es da diese Bauchmama gibt und dass es auf der anderen Seite Sie gibt, kam denn auch schon mal zum Beispiel auch von Ihrer älteren Tochter die Frage, warum sie nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwächst?
Ja, schon. Ja? Wir versuchen es halt immer relativ kindgerecht zu erklären, dass sie
denn?
Eben
ja, genau.
Probleme hatte im Leben und es einfach nicht geschafft hat, sich um alle Kinder zu kümmern. Und weil sie eben die Kleine auch so liebt, hat sie sich entschieden, sie lieber abzugeben in eine andere Familie, die sie genauso lieb hat, die ihr halt mehr bieten kann.
Gab es denn auch schon mal eine Situation, die ja nicht so schön ist für Eltern, wenn das Kind sagt, ah, ihr seid ja gar nicht meine richtigen Eltern, ihr habt mir ja gar nichts zu sagen, oder ist mit solchen Sätzen eher so in Richtung Pubertät zu rechnen?
Ach, doch, haben wir schon gehabt. Schon? Also wir haben auch gedacht, hier Pubertät wird dann die Zeit, wo die Türen fliegen. Die haben wir jetzt auch schon mal gehabt. Ich glaube, es nennt man auch Wackelzahnpubertät. Und da war es dann auch, also gerade wenn sie sich halt ungerecht behandelt fühlt, wenn sie das Zimmer aufräumen muss oder keine Ahnung. Also wenn es halt mal zu Konflikten kommt, dann wirft sie ganz gern mal damit um sich so, ich will hier gar nicht wohnen, ich will zu meiner Bauchmama.
Und? Hat sie das verletzt?
Natürlich. Also auch wenn man es so rein rational weiß, ne, dass das Kind es jetzt nur sagt, weil es halt gerade nicht parieren will in dem Sinn und dass das jedes Kind, das auch in normalen Familien aufwächst, in leiblichen Familien auch sowas sagt, ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt mit der Bauchmama, aber dann halt ich ziehe aus oder ich, keine Ahnung, bei getrennt lebenden Eltern will dann das Kind beim Papa leben oder so, also na, das ist alles relativ normal. Trotzdem im ersten Moment ist es ein kleiner Stich ins Herz.
Ja, und wie? Haben Sie das dann so stehen lassen? Oder haben Sie auch reagiert, als dieser Stich dann Sie getroffen hat?
Natürlich habe ich reagiert und ich habe ihr erklärt, dass ihre Bauchmama sicherlich bei dieser Situation nicht anders reagiert hätte als ich jetzt. Und dass man da auch Pflichten hat, zum Beispiel Zimmer aufräumen oder Schuhe anziehen oder ja, also dass es in anderen Familien nicht anders ist.
Ja. Sie haben ja auch in einem Nebensatz schon mal gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Ihre ältere Tochter Briefkontakt hat zu ihrer leiblichen Mutter. Hat sie sie denn schon mal gesehen?
Ja, getroffen? Es kam zu einem ersten Umgangskontakt bis jetzt.
Wie lange ist das her?
Das ist jetzt 4 Monate, glaube ich.
4 Monate, also noch nicht so lange.
Ja, so 3-4 Monate, genau.
Wenn Sie sich an die Situation erinnern, also wie war das auch für Sie an dem Tag davor? Waren Sie aufgeregt, wie das wohl läuft?
Ging eigentlich, also den Umgang selber hat mein Mann begleitet.
Ja.
Ich habe aber sie ja kennengelernt, nochmal das erste Mal richtig. Quasi im Jugendamt haben wir uns zuerst zusammengesetzt, um einen künftigen Kontakt eben zu besprechen, wie es aussehen kann. Und ja, es ist eine super sympathische Frau, die halt einfach in ihren jungen Jahren falsche Entscheidungen getroffen hat. Aber jetzt nicht so, vielleicht so ein Bild, was man so im Kopf hat, ja, so eine verlauterte, Entschuldigung, asoziale Frau oder sowas, ja. Im Gegenteil, also eine ganz, ganz nette Frau und von daher hatte ich da jetzt keine Angst, weil sie ja schon die Situation auch gut einschätzen kann und auch weiß, dass ihre Tochter bei uns jetzt schon so lang ist, dass sie bei uns eben gefestigt ist und aufgenommen ist in die Familie und eine Wiederrausnahme jetzt nicht zur Debatte steht.
War da trotzdem so ein Gedanke, gerade wenn Sie die Mutter so beschreiben, als jetzt auch, wie es sich anhört, wieder gefestigt? Was, wenn da jetzt bei diesem Treffen vielleicht doch beidseitig ein Funke überspringt und die wollen aus irgendeinem Grund beide zusammen sein? War so ein Gedanke da?
Tatsächlich irgendwie nicht. Also da bin ich mir unsere Tochter so sicher, dass sie bei uns bleiben will. Und ja, von der ganzen Situation, wie es bis jetzt gelaufen ist, also hatte ich da keine Angst. Mhm. Im Gegenteil, ich fand es eigentlich eher schön, dass sie ihre Wurzeln jetzt endlich kennenlernen kann.
Ja, ja.
Weil sie ja schon mal danach gefragt hatte, oder nicht nur einmal, ne? Und ja.
Ja, sie sagen ja ihrem, nee, sie erzählen sie ruhig weiter, ich wollte sie nicht unterbrechen.
Mhm. Okay. Ja, und wir würden es ja auch fördern, oder wir möchten es auch fördern, dass sie eben ihre Wurzeln kennt und Kontakt auch zu ihrer Bauchmama hat. Also das möchten wir ja gar nicht verbieten, weil es gehört eben zu ihrer Lebensgeschichte dazu. Mhm. Und sie ist ja ein Teil ihrer Geschichte und von daher sind wir einfach happy, wenn es klappt. Wir waren einfach am Anfang nur ein bisschen, ja, abwartend, ne? Ob die auch wirklich so gefestigt ist, die Mama, dass sie verlässlich ist, dass man jetzt nicht irgendwie ihr eine Bauchmama präsentieren, die dann einmal kurz aufploppt und dann wieder verschwunden ist.
Mhm. Wie ist denn dieses Treffen dann abgelaufen, wissen Sie das? Auch über Ihren Mann und Ihre Tochter?
Ja, also sie waren in so einem Art Kindercafé und leider hat sich die Bauchmama ein bisschen verspätet, aber hatte zum Glück noch Bescheid gegeben, dass es später wird. Und ja, der erste Kontakt war wohl schön. Sie hat ein kleines Geschenk dabei gehabt, so ein kleines Lego-Set und das haben sie dann angefangen aufzubauen zusammen. Und unsere Tochter hat ihre Bauchmama dann eben total fasziniert beobachtet, wie sie ihr da geholfen hat, manchmal beim Legos zusammenbauen. Also da war definitiv irgendwie eine Faszination da und dann hat sie irgendwann gefragt, ob sie Verstecken spielen wollen. Dann haben sie da halt ein bisschen Verstecken gespielt und ich weiß gar nicht, dann gab es halt so einen kleinen Spielbereich, ja. Also ja, und es war ja begrenzt auf eine Stunde der Termin, der war dann auch, glaube ich, relativ schnell vorbei. Unsere Tochter war am Anfang im Vorfeld relativ aufgeregt, als wir gesagt haben, dass es heute passiert. Und war danach dann aber irgendwie, als sie nach Hause kam, also schon so beseelt auf der einen Seite, aber als ich gefragt habe, und wie war's? Schön. Also da war es irgendwie so gefühlt, die nächsten Tage waren das gar kein Thema mehr. Und ich hatte so das Gefühl, für sie war so, been there, done that, Haken dran.
Ah ja, so. Also sie hat nicht das Gefühl, dass das in ihr arbeitet, sondern das war schön und weiter geht das Leben.
Genau. Mhm. Also jetzt so nach ein paar Wochen kam dann schon mal, ja, können wir die mal wieder sehen?
Ja.
Kann die uns mal besuchen? Können wir mal wieder was ausmachen? Also sowas schon. Dann haben wir eben erklärt, also besuchen wird halt schwer, das können wir leider nicht machen. Ne, weil sie dann halt wüsste, wo wir wohnen und das weiß man immer nicht so, wie das dann läuft. Also sowas würden wir erstmal nicht machen. Aber ja, zukünftige Kontakte sind auf jeden Fall grob geplant.
Wie ist das denn mit Ihrer jüngeren Tochter, also die Sie adoptiert haben?
Ja.
Was weiß sie? Sie haben gesagt, den Brief, die Zeilen kennt sie nicht. Was weiß sie und was wird sie auch in den nächsten Jahren wissen können über ihre Mutter?
Ja, also natürlich, wenn sie dann alt genug ist, werden wir ihr den Brief zeigen. Wir wissen so ein paar Eckpunkte, eben Alter, grobe Herkunft der Mutter, ob sie noch weitere Geschwister hat. Mhm. Und das war es aber halt auch schon. Und dadurch, dass es eine vertrauliche Geburt war, können wir auch nicht mehr erfahren. Erstmal unsere Tochter nur mit, glaube ich, 16 die Möglichkeit, in ein Register Einsicht zu erhalten, wo dann eben die Pseudonyme aufgelistet sind von den vertraulichen Geburten und mit dem Klarnamen, wie dann ihre Mutter wirklich heißt. Und dann hätte sie die Möglichkeit, eben danach zu suchen.
Jetzt ist es ja so, dass ihre ältere Tochter ihre Mutter kennengelernt hat. Haben Sie den Eindruck, dass sich auch ihre jüngere Tochter vorstellt, wie ihre Mutter wohl ist?
Ich weiß nicht, ob es so viel Thema bei ihr ist. Mittlerweile kommt es natürlich auch, wenn sie mal traurig ist oder wenn sie halt auch wütend ist, ja, dass sie auch sagt, ich vermisse meine Bauchmama. Was ich aber denke, das hat sie einfach so ein bisschen abgeguckt von der Großen. Ich weiß nicht, wie viel Initiative von ihr selbst da drin steckt. Ja, ansonsten haben wir eben versucht zu erklären, dass wir da halt leider nichts wissen und ihr nicht so viel bieten können, was natürlich auf der einen Seite gemein ist, ja. Aber die Umstände sind halt, wie sie sind, und wir müssen damit klarkommen und das Beste draus machen.
Sie haben es beschrieben, ne? Also das hört sich alles sehr selbstverständlich an, so wie sich das bei Ihnen entwickelt hat, aber dass die Situationen für beide Töchter unterschiedlich sind, ist wahrscheinlich auch für Sie gar nicht so einfach, ne? So zu vermitteln, ja, und auszubalancieren, oder? Auch in der Erziehung.
Ja, also in der Erziehung macht es für uns keinen Unterschied. Ja. Natürlich gibt es dann auch so von außen die eine oder andere Bemerkung von wegen, vielleicht habt ihr die eine ein bisschen lieber wie die andere, weil die eine ist ja schließlich ein Adoptivkind. Mhm. Aber das macht für uns keinen Unterschied von den Gefühlen her. Ja, also beide Kinder sind unsere Kinder und wir lieben die beide gleich. Natürlich hat man mit einem Kind vielleicht ein anderes Thema oder mehr Themen als mit dem anderen Kind. Aber es liegt einfach dran, weil Kinder unterschiedlich sind, ja. Also in wie vielen Familien ist es so, dass gerade die Zweitgeborenen vielleicht die etwas wilderen sind. Wo man auch so sagt, so, Mensch, das erste Kind war aber ganz anders als das zweite Kind jetzt, ja. Aber so ist es halt bei uns auch, obwohl sie halt, oder nicht obwohl, aber haben ja nicht die gleichen Ursprungseltern, aber ja, von uns werden sie genau gleich behandelt.
Wie geht's denn Ihrem Mann heute gesundheitlich?
Dem geht's gut. Also von der MS her überhaupt jetzt keine Einschränkungen mehr. Also der hat sich da richtig gut rausgekämpft. Natürlich muss er halt seine Medikamente nehmen, aber so im Grunde ist alles im Lot. Und also wenn man es nicht wüsste, würde man nicht vermuten, dass es ihm mal so schlecht gegangen ist.
Wir haben jetzt über die Besonderheiten Ihrer Situation gesprochen und natürlich auch viel über die Konstellation. Was bedeutet es für Sie und für das Kind, ein Pflegekind zu sein, Adoptivkind zu sein? Aber Ihr Alltag besteht ja jetzt nicht tagtäglich aus diesen Fragen, sondern Sie haben ja einfach einen Alltag, den Sie gemeinsam genießen oder wo man sich ja auch mal nervt oder ja, der anstrengend ist. Fangen wir mal mit dem an, was Sie genießen. Was genießen Sie denn besonders am Alltag mit Ihren Töchtern?
Also ich bin halt so ein Kuscheltyp, ja, und ich genieße es einfach, wenn sie herkommen und wir kuscheln, ein Buch lesen können und einfach so harmonische Zeit miteinander haben. Mhm. Ja.
Lesen Sie
das
gerne?
Mag ich unheimlich gern.
Lesen Sie gerne vor?
Ja, tatsächlich. Also das haben wir von Anfang an gemacht. Also selbst wo sie noch ganz, ganz klein waren, haben wir immer eine gute Nachtgeschichte gelesen, auch wenn es nur eine kurze war. Und das fand ich halt einfach auch wichtig, dass die Kinder da einen guten Einblick zu Büchern bekommen, den ich vielleicht jetzt selber als Kind nicht hatte. Mhm. Aber dass man eben ja das so ein bisschen fördert. Mhm. Und das lieben beide auch.
Ich habe das auch ehrlich gesagt geliebt, immer meinem Sohn vorzulesen. Ne? Ich hatte ehrlich gesagt immer das Gefühl, so wenn ich meinem Sohn vorlese, dann gibt's in diesem Moment nichts, was wichtiger und schöner wäre. Ne? Und ich wusste, es war genau richtig, an diesem Moment jetzt da zu sein und mit ihm diese Zeit zu haben. Ja. Gibt es für Sie diese Momente auch, in denen Sie einfach dankbar sind, dass Sie das erleben?
Tagtäglich. Also, ja, immer. Natürlich gibt es auch die Momente, die nervenaufreibend sind und wo man die Kinder am liebsten an den Mond schießen will, ja. Wenn sie
Welche sind das? Welche sind das?
Naja, halt, wenn sie 10-mal sagen, komm bitte jetzt mit zum Umziehen, zum Schlafanzug anziehen und Zähne putzen oder komm bitte, wir müssen früh auf die Arbeit bis vor den Kindergarten, zieh bitte deine Schuhe an und deine Jacke, und wenn sie halt nicht hören wollen, ne? Das ist überall gleich, glaube ich, und beim 10. Mal sagen, wird man dann schon ungeduldig als Eltern, glaube ich.
Hat sich Ihre Einstellung zum Leben verändert, seit Sie Vater sind?
Ja, auf jeden Fall. Also man sollte viel mehr im Moment leben und viel mehr genießen. Auch wenn es als Elternteil tatsächlich manchmal schwierig ist, weil es gibt ja diese Phasen von Kindern und manchmal hofft man, dass die Phase schnell rum ist. Ja, und aber dann kommt ja schon die nächste Phase um die Ecke. Also von daher, da so ein bisschen Gelassenheit reinzukriegen, ist auf jeden Fall eine Aufgabe, aber auch das, was man jetzt so gelernt hat.
Jetzt sind wir fast schon an dem Punkt. Ich frage in diesem Podcast immer als letztes die gleiche Frage, nämlich, was ist Ihnen heute im Leben wichtig? Wie würden Sie das beschreiben?
Was ist mir heute wichtig? Natürlich ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern und meiner Familie zu haben. ganz wichtig ist einfach die Gesundheit, was wir auch in den letzten Monaten im Umfeld erleben durften. Die kann einem keiner schenken oder kaufen oder so. Ja, also die ist einfach das kostbarste Gut. Mhm. Und von daher, ja, hoffe ich einfach, dass die Gesundheit uns allen lange gewährt bleibt und wir einfach das Leben genießen können zusammen.
Das hoffe ich für Sie mit. Vielen Dank, Bastian, und weiter eine gute Zeit mit Ihrem Mann und mit den Töchtern in Ihrer Heimat.
Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön. Danke, danke. Und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Nadine Ackermann, Barbara Christopher, Sven Hauser und Martin Müller, Produktion Jens Baumgart, und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören natürlich. Und wenn Sie Lust zum Beispiel auf True Crime Podcasts haben, in Sprechen wir über Mord redet ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen jeden zweiten Montag neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich hoffe, Sie sind auch in 2 Wochen wieder dabei, hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. Und vielen Dank nochmal, Bastian.
Danke.